Hashtag Fobertalk. Folge 35. Wären wir ein Mensch, wären wir jetzt im besten Alter. Herzlich willkommen, die großartige Helena Gareis ist bei mir. Hallo Helena.
Hi Markus.
Helena Gareis, wir haben der heutigen Folge einen tollen Titel verpasst. Mitten im Leben. Wir sind Anfang des Jahres und sind mitten im Leben. Da bist du doch bei mir, oder?
Auf jeden Fall.
Helena Gareis, den Namen kann man sich mal von links nach rechts durch den Kopf schieben. Du bist keine Unbekannte, weil du bist schon sehr lange sehr aktiv in der Region. Du bist Leiterin des Kinder- und Familienhospizdienst Ortenau e.V.
Ja, ich bin da die geschäftsführende Leitung.
Wenn jetzt jemand gleich sagt, oh Gott, Hospiz, das kann ich jetzt gar nicht anhören. Das wird jetzt furchtbar traurig, 20 Minuten lang, das zieht mich runter. An dieser Stelle völlig entspannt. Wir werden in diese nächsten 20 Minuten ganz viel Freude und Zuversicht reinlegen, weil das ein Teil deiner Arbeit ist, richtig?
Auf jeden Fall.
Jetzt erstmal die Frage. Junges Mädchen, die kleine Helena, spielt auf der Wiese und überlegt sich, was werde ich später mal vom Beruf? Und da sagt sie, ich hab's. Ich mache einen Hospizdienst auf. So war es nicht.
Auf keinen Fall. Ich dachte eigentlich, ich möchte Winzerin werden oder Politikerin oder ich würde gern zur Kripo gehen. Das waren eigentlich meine Vorstellungen.
Und wann hat sich dann rauskristallisiert, dass du den Weg einschlägst, den du letztendlich eingeschlagen hast? Wie waren da so die Stufen dorthin?
Ja, eigentlich war es ein Zufall und es war eine Situation, wo ich eigentlich gedacht habe, auf Hospizdienst habe ich gar keine Lust, das passt gar nicht in mein Leben. Die Kinder waren 1,5 und 3 Jahre und ich war frisch getrennt und es war eigentlich ein Zufall, dass ich eine alleinstehende Damenzeitung vorbeibringen sollte und da war ein Artikel Aushilfe im stationären Hospiz für 14 Tage gesucht. Und ich brauchte eigentlich nur Geld, ich wollte einfach nur wegen Geldes machen.
Ich war jung, ich brauchte das Geld.
Ja,
die Kinder hatten Hunger. Und dann hast du Spaß an der Arbeit gefunden, weil du gemerkt hast, dass sich das unheimlich ausfüllen kann. Wie dich das ausfüllt und wie man da auch seine eigene Balance behält bei dieser ganzen Geschichte, da reden wir jetzt auch noch drüber hier bei Hashtag Fobertalk. Der Kinder- und Familienhospizdienst Ortenau e.V. Was macht der konkret? Was macht er?
Ja, wir kümmern uns um Kinder und Jugendliche, die schwer krank sind und um Kinder, die erfahren, dass ihre Eltern schwer krank sind oder die ihre Eltern verloren haben durch Unfall oder durch eine schwere Erkrankung.
Also ja. Kinder und deren Familien in Notsituationen einfach beizustehen. Unabhängig davon, ob es jetzt die Kinder betrifft, ob es die Eltern betrifft, möglicherweise auch beide betrifft.
Genau.
Ab und zu gibt es ja auch die ganze Geschichte in beiden Richtungen. Das Ganze für den Ortenau-Kreis. Das wissen wir, ist ein sehr, sehr großer Landkreis. Ihr fahrt da ordentlich was an Kilometern runter. Das ist doch schon ein sehr, sehr großes Tätigkeitsfeld, die ganze Ortenau.
Ja, tatsächlich. Als ich meine Arbeit angenommen habe vor 11 Jahren, musste ich mir eine kleine Landkarte kaufen und habe mit Nägelchen abgesteckt, wie groß der Ortenau-Kreis ist. Und da bin ich echt erschrocken, weil ich tatsächlich auch manchmal da die Grenze überdrehte habe, wusste nicht genau, wo welcher Ort noch zur Ortenau gehört, aber schon einer der größten oder ist der größte Landkreis, soviel ich weiß.
Wie viele Familien betreut ihr so im Schnitt pro Jahr? Wie viele sind da bei euch?
Also die letzten 11 Jahre war die Tendenz steigend. Wir haben jetzt 2023 waren es 160 Familien, das Jahr vorher 140, also Tendenz von Jahr zu Jahr steigend.
Und du koordinierst dann wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei dir?
Hauptamtlich habe ich 3 Mitarbeiter und über 40 Ehrenamtliche, also so mit allen zusammen fast 50 Menschen.
Aber doch schon ziemlich stramm. Dafür, wenn man sagt, okay, wenn das Ehrenamtliche sind, die das ja auch nicht 24/7 machen können und dann so eine große Anzahl an Familien, das ist schon was. Ich möchte ein Zitat anführen, und zwar von Herrn Schäuble aus aktuellem Anlass. Wer Angst vor dem Sterben hat, sollte nicht geboren werden. Ich finde das großartig.
Ja, das ist ein großartiges Zitat. Auch habe ich mich immer sehr mit Herrn Schäuble verbunden gefühlt, der unser Schirmherr auch war.
Deswegen nehme ich den auch gerade jetzt mit. Okay. Also er war ja auch jemand, von dem man Zuversicht auch lernen konnte, dem auch das Leben jetzt also nicht nur Rosen vorbeigebracht hat und Konfekt, sondern der hat auch schon ordentlich beißen müssen, beruflich, privat, gesundheitlich. Der Tod gehört zum Leben dazu. Das ist doch das Erste, was du gelernt hast für deine Arbeit und was du im Prinzip auch weiter vermittelst für die Betroffenen.
Ja, also bevor ich auf Menschen zugehe und da Halt geben möchte, muss ich erst selber mal für mich eine Haltung, einen Plan haben zum Tod. Das war für mich eigentlich der erste schwierige, große Schritt. Weil wenn ich das nicht annehmen kann als ein Teil von unserem Leben, dann bin ich jedes Mal angetriggert und habe Angst, wenn ich Menschen begegne, die damit zu tun haben. Und ich beschäftige mich auch regelmäßig mit meiner eigenen Endlichkeit. Das ist, glaube ich, auch für unsere Mitarbeiter in den Schulungen ganz wichtiger Punkt, dass wir da klares Standing, klare Haltung zu unserer eigenen Endlichkeit auch haben.
Und wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann ist das eigentlich gar nicht mehr so schlimm.
Ja, stimmt.
Dass man irgendwann mal nicht mehr da sein muss.
Ja, also ich habe immer noch großen Respekt davor, auch vor dem eigenen Sterben, aber ich profitiere auch davon, dass ich mich damit beschäftige, weil ich irgendwie meine Zeit in meinem Leben nicht so vergammel und vergeude, vielleicht, wie wenn ich denke, es gibt keine Endlichkeit. Also immer, wenn ich mich mit Endlichkeit beschäftige, führe ich auch selber ein ganz anderes, viel brillanteres, viel tieferes Leben.
Das heißt, du bist dann achtsamer eigentlich mit dem, was du an Ressourcezeit zur Verfügung hast auf diesem Planeten.
Ja, also achtsamer und ich teile mir die Zeit anders ein. Also wenn ich davon ausgehe, dass ich nicht Leben ohne Ende habe, dann sieht mein Tagesprogramm schon mal anders aus. Dann mache ich die Dinge, die sinnvoll sind. Dann gönne ich mir was. Ich treffe mich nicht mit Menschen, die mir nicht gut tun. Hauptsache, ich habe sie getroffen oder so. Das mache ich nicht mehr. Ich suche mir das gut aus. Und
du bist trotzdem zu mir gekommen. Vielen herzlichen Dank. Noch 15 Minuten deiner wertvollen Zeit bleiben uns hier bei Hashtag Fobertalk. Wenn du jetzt Menschen hilfst, ich sage mal bewusst, du hilfst ja Menschen in Extremsituationen, die sich möglicherweise vorher nicht so damit beschäftigt haben, dass hier alles Irdische vergänglich ist. Mhm. Wie beginnst du so ein Gespräch in der Regel? Es gibt natürlich bestimmt jetzt auch keine Universalpassform für alle Fälle, weil jeder Mensch ja verschieden ist. Aber wie ist normalerweise so der Öffner?
Es gibt da leider keinen pauschalen Öffner. Ich fahre raus zu den Familien und habe erstmal keine feste Vorstellung. Und wenn die Tür aufgeht und da steht eine Familie mit ihrem Thema, dann versuche ich mich da reinzufühlen. Und was die Familie vorher gebraucht hat, vielleicht im anderen Schwarzwaldtal oder in der Stadt in Offenburg, sonst wo, das ist vielleicht was ganz anderes, was jetzt die Familie jetzt braucht in diesem Fall. Also ich arbeite da sehr intuitiv und manchmal sage ich erstmal gar nicht viel, wenn ich ankomme und lass die Menschen reden oder signalisiere, dass ich jetzt keinen schlauen Rat habe. Weil ich glaube, wenn jemand was zustößt, wenn was Schlimmes passiert, kann man niemand gebrauchen, der jetzt weiß, wie es Leben geht. Also da bin ich demütig, zurückhaltend und
erstmal zuhörend.
Ja, ja.
Und dann geht's dann weiter, wenn sich der Mensch dir gegenüber geöffnet hat, sei es durch einen Verlust von einem lieben Menschen, sei es durch eine richtig krasse Diagnose. Wie geht dann deine Arbeit weiter?
Ich bleibe da immer sehr authentisch und sag auch manchmal, wenn es richtig hart kommt, ich hoffe, dass ich das jetzt mit Ihnen so tragen kann. Das ist sehr heftig, was Sie erzählen. Das ist auf keinen Fall beschönige ich die Situation. Ich werde auch nicht sagen, irgendwelche Ratschläge geben, die einfach dann nur überheblich rüberkommen. Ich frage, was der Mensch, die Familie jetzt vielleicht brauchen kann, was hilft und wie ich unterstützen kann, weil das kann ich eigentlich nicht wissen. Also ich frage dann die Familie, was sie von mir brauchen kann und was ihnen jetzt helfen wird.
Und was ist da am meisten gefragt? Was kommt dann außer Zeit und Zuhören? Auch praktische Beispiele von anderen Fällen, die du betreut hast?
Tatsächlich Zeit, Zuhören, Mittragen ist so die größte Herausforderung und dann manchmal sind es einfach auch praktische Dinge. Also wenn auf einmal was passiert, dass man jemanden brauchen kann, der einem Tee kocht, der die Kinder zum Sport bringt, ich koordiniere auch Hilfen, dass andere Menschen mit ins Boot kommen, andere Fachleute. Ich bin ein absoluter Netzwerker. Ich weiß, dass ganz viele gute Menschen hier im Ortenaukreis sind und die versuche ich zu verbinden. Ich weiß, jeder kann was anders Gutes und ich bin dann eher so derjenige, der vernetzt und die Menschen zusammenführt und die Kompetenzen zusammenführt, dass die Familie maximal unterstützt wird. Also ich gehe nie davon aus, dass ich das jetzt alleine gut wuppen und tragen und koordinieren kann.
zu welchem Zeitpunkt kommen die Menschen in der Regel zu dir? Relativ nah nach dem Schicksalsschlag, nach der Diagnose? Oder hast du die Erfahrung gemacht, dass viele es erstmal selber versuchen? Ich beiß mich da schon durch. Ich schaffe das ohne fremde Hilfe, bis sie dann merken, nee, ich komme da alleine nicht raus. Oder auf Empfehlung vielleicht auch von anderen.
Ja, tatsächlich. Ich denke, die meisten Menschen versuchen schon, das auch selber hinzubekommen. Es ist auch immer so schwierig. Das ist ein Intimbereich, wo ich da reinkomme mit meinem Team. Und erstmal instinktiv wünscht man sich da niemand in seinem Intimbereich. Das finde ich ganz normal. Und es gibt viele, aber auch andere Stellen wie Notfallsanitäter oder Notfallseelsorge, die uns direkt nach dem Ereignis rufen, nach einem Unfall. Da sind wir sofort mit dabei. Aber es gibt auch natürlich, wenn jemand ein bisschen Zeit hat, versucht die Menschen das erstmal selber hinzukriegen und bekommen dann vielleicht das Angebot, einen Flyer von uns in die Hand und kommen dann ein bisschen zeitversetzt auf uns zu. Also beides ist möglich.
Das Ziel von deinem Verein ist ja dann, für den Menschen, für die betroffene Familie da zu sein und, das haben wir eingangs erwähnt, Mut und Zuversicht wieder reinzubringen und zu sagen, so schlimm wie das jetzt alles ist, aber letztendlich, zumindest für einen Teil von euch, geht das Leben weiter. So hart das jetzt im Moment klingt. Wie verpackt man das denn bitte schön?
Ja, also ich glaube, es wäre ein absoluter Kunstfehler, so gleich mit Hoffnung zu kommen und Zuversicht. Tatsächlich bin ich ein Mensch. Ich habe schon sehr viele, 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 viele Geschichten gehört, erlebt, gesehen täglich. Und ich erlebe, dass irgendwann weitergeht und dass man das aber im Moment der Betroffenheit nicht sehen kann. Ja, im Moment wäre es auch nicht gut, wenn ich da anfangen würde zu trösten. Die Trauer und die Traurigkeit so ein bisschen ist ihren Platz und das muss von mir, das respektiere ich und weiß darum und erst später kommen dann konkrete Hilfsangebote und ich weiß aber, sonst könnte ich meine Arbeit nicht tun, wenn ich das sehe, kann ich das tragen, weil ich weiß, es wird sich wandeln, aber das werde ich erstmal nicht kommunizieren.
Aber dann, wenn man mitbekommt, dass sich da tatsächlich was tut, dass da dieser Wandel stattfindet, dann beginnt dann eigentlich auch dann, wie soll ich sagen, der schönere oder der für dich erfüllendere Teil der Arbeit?
Ja, tatsächlich, sonst wäre das ja unerträglich, wenn ich dann sehe, dass die Menschen wieder ins Leben finden, zuversichtlich werden, dass sie Trost erleben, dass sie auch erleben, dass aus uns heraus selber wieder eine Kraft wächst. Also Hölderlin sagt ja auch immer, wo die Gefahr droht, wächst das Rettende. Also das erlebe ich tatsächlich auch, dass ganz verfahrene Situationen, die eigentlich untröstlich scheinen, dass da auf einmal wieder aus dem Menschen selber eine Idee kommt, ein Lebenswille, liebevolle Gesten von Freunden, Verwandten, es geht dann tatsächlich weiter und es geht auch irgendwann auch wieder recht gut weiter oder wirklich gut weiter und das begleite ich sehr gerne und in dieser Zuversicht bin ich auch, wenn ich in der Familie bin, dass das so werden wird, da bin ich mir sicher.
Du hast deine eigene Familie, deine leibliche Familie, wie viele Familien hast du insgesamt? Aber ich denke mal, wenn du mit Menschen arbeitest, die so große Schicksalsschläge teilen und auch dir Sachen anvertrauen, die ganz, ganz intim sind, ganz, ganz tief gehen, das ist doch mindestens eine Postkarte an Weihnachten, oder?
An dich. An mich, von den Familien.
Ja.
Ja, also ich habe das Glück, ich lebe davon, mein Lebenselixier ist wirklich die Freude und die Dankbarkeit der Menschen, die zurückkommt. Ich weiß gar nicht, ob es jemanden gibt, der mehr Anerkennung und Dankbarkeit bekommt.
Das hast du auch mal gesagt, ne? Der Sinn und die Dankbarkeit für das Leben haben mich über all die Jahre getragen.
Ja.
Das steckt da wohl drin.
Genau. Und zwar ist die Dankbarkeit der Menschen und auch meine eigene Dankbarkeit für mein brillantes Leben, dass ich so gut leben darf, genau auf diesem Planet hier in dieser Ortenau, dass ich so gut versorgt bin, dass ich mir die Lebensmittel leisten kann, die ich möchte, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ja wir hier eine gescheite Demokratie haben. Also ich bin dankbar für mein Leben und die Menschen sind dankbar, wenn ich komme. Also mehr tun kann man es nicht mehr.
Das gibst du auch ein bisschen weiter, dieses Gefühl, weil das merkt man auch gerade hier so im Studio. Das ist irrsinnig positiv aufgeladen, weil du diese Grunddankbarkeit und diese Freude am und über das Leben mitbekommst oder mitbringst. Und ich denke mal, das streust du auch in den Familien ein, in denen du arbeitest und deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten.
Ja klar, also ich denke, wenn ich selber nicht lebendig bin, kann ich nichts Lebendiges transportieren. Und wie gesagt, ich werde oft gefragt, wie ich auf den Beruf kam und ich wusste lang nicht, wo mein Weg hinführt. Ich habe es in der Schule nicht leicht gehabt, mit keiner Fremdsprache, mit nichts. Aber ich glaube, der Herrgott hat mir große Füße gegeben und die habe ich irgendwann entdeckt, dass ich das tragen kann, dass ich das machen kann. Und meine Lebensfreude und Zuversicht, die ist schon das Kapital auch in meiner Arbeit. Sonst ging das nicht. Die Menschen wollen niemand, der selber keinen Sinn sieht und der selber keinen Plan hat. Das wäre nicht gut.
Ich würde noch ganz gerne ein bisschen in die Praxis gehen mit dir. Natürlich mit Name, Anschrift, wie man das so macht, DSGVO-mäßig, über deine Fälle sprechen. Ja, also sinngemäß, was gab es bei dir für besondere Anfragen oder auch Situationen, die dir ewig in Erinnerung bleiben werden, weil sie am Ende dann trotz aller Trauer so schön geworden sind? Gibt's da was dir einfällt?
Ich habe viele Geschichten. Wie gesagt, ich verrate es jetzt mal, ich bin ja 56 Jahre, mache das jetzt insgesamt 30 Jahre auf dem Gebiet. Ich war vorher schon auf dem Gebiet tätig. Und wenn ich dann Menschen treffe nach vielen Jahren und sehe, wie aus Familien, die wirklich eine ganz schwierige Situation hatte, besonders tapfere und außerordentlich mutige Menschen geworden sind, dass ich habe einen jungen Mann erlebt, der sich sehr sozial und engagiert für junge Schüler eingesetzt hat hier in der Stadt und der immer auf dem Pausenhof gemerkt hat, wenn es jemand nicht gut ging und der alle einbezogen hat. Und irgendwann habe ich auf die Seite genommen und gesagt, hey, das ist also außerordentlich, was du machst. Wie kommt es? Und dann hat er mir eben erzählt, dass vor vielen Jahren sie ganz viel Pech in der Familie hatten, auch das Schicksal sie nicht verschont hat und er dann einfach sich immer überlegt hat, was wird mir jetzt helfen? Und aus diesem jungen Mann, der damals so betroffen war, wurde jemand, der ganz charismatisch viele Menschen mitgezogen hat und Hoffnung und Zuversicht gegeben hat. Also die Menschen, die haben ein ganz anderes Profil, die lernen mussten, mit schwierigen Dingen umzugehen. Also das ist was man geschenkt bekommt, auch wenn man es erst nicht will.
Du sagst ja von deinem eigenen Leben auch, dass so die eine oder andere Situation gab, wo du sagst, das hätte ich mir anders ausgesucht. Bist du der Meinung tatsächlich, dass man das Tal kennen muss, damit man den Berg auch schätzen kann? Ja. Und wenn ja, wie tief muss das Tal denn sein, bitte?
Muss das, ja, genau. Nee, also ich würde nicht sagen, dass es so sein muss. Tatsächlich habe ich viele extrem schwierige Situationen selber in meinem Leben erlebt. Ich habe selber um das Leben meiner Tochter schon auf der Intensivstation gekämpft, habe schon mehrmals meine Existenz verloren. Tatsächlich bin ich da etwas cooler und gelassener geworden, weil ich denke, wenn es ganz runtergegangen ist, viel kann jetzt nicht mehr passieren. Also aber es muss nicht sein. Ich denke, man kann auch gut begleiten, wenn man diese Dinge nicht alle erlebt hat. Braucht man nicht.
Was müsste passieren, damit du einen Fall, ich nenne es mal Fall, nicht übernimmst? Oder kam das schon mal vor, wo du sagst, nee, das ist jetzt so verfahren, das ist jetzt so ganz komisch, da wüsste ich gar nicht, wo ich ansetze. Ich kann das nicht.
Nee,
ein Richter wäre befangen.
Okay. Tatsächlich, bis zum heutigen Tag habe ich noch nie so einen Fall abgelehnt. Ich habe viele Menschen aufgenommen, die von Traumatherapeuten abgelehnt wurden, weil jeder, der mal so einen Therapeut dringend braucht, weiß, die nehmen bis zu so und so viele Fälle pro Jahr. Meistens sind die dann die Plätze besetzt. Für mich ist es so schwieriger auszuhalten, zu Hause in meiner gepflegten Stube zu sitzen und abends mich an einer Kerze und Glas Wein zu freuen, wenn ich weiß, da bräuchte ganz, ganz dringend jemand meinen Rat. Dann ist für mich schwieriger, das abzulehnen, wie zu sagen, jetzt gehe ich hin und gucke, dass ich wenigstens ein bisschen das mittragen kann.
Eigentlich können wir auch vorstellen, dass jemand, dem du geholfen hast oder aus dem Umfeld von Familien, denen du geholfen hast, später auch sagen könnte, ey, das hat mich damals so weitergebracht. Hast du noch ein bisschen Platz ehrenamtmäßig? Ich würde dich gerne unterstützen. Ich würde gerne was auch zurückgeben. Mhm. Gibt's sowas?
Ja, das gibt's schon. Das finde ich auch sehr spannend. Ich habe auch Kinder, die ich wirklich die schlimme Unfälle in der Familie, in ihrer eigenen Familie erlebt habe, die ich jahrelang begleitet habe und die jetzt mich begleiten und die anderen Kinder und die so viel Zuversicht dann wieder geben und so viel Halt geben. Und das ist ganz wunderbar. Also das kommt sehr oft vor, dass die das eigene Glück dann wieder mit anderen teilen.
Wir hatten das vorher schon mal kurz angerissen, dass du sagst, okay, du bist sehr achtsam, was deine Lebenszeit anbelangt. Du schaust drauf, mit welchen Menschen du dich umgibst. Das war übrigens unsere Hashtag Fobartalk Folge 34 auch ein großes Thema, wo wir sagten, okay, pass auf, mit wem du dich umgibst. Das sind oftmals schlechte Schwingungen, da sind Vampire, die dir irgendwelche Energie rauben, die dir wenig geben. Das ist das eine. Seit 30 Jahren machst du das, was du jetzt tust. Langt das tatsächlich, um das jetzt nicht so an sich ranzulassen, diese Freude auch wirklich aufrechtzuerhalten und sich 30 Jahre lang wirklich mit Schicksalen zu beschäftigen? Wie erdest du dich?
Gute Frage.
Jetzt kommt der Winzer wieder raus, mit Rotwein. Nein. Der erste Berufswunsch. Ich
glaub, das wär keine Lösung auf Dauer. Vielleicht für einen Moment, aber nicht auf Dauer. Tatsächlich überlege ich mir jeden Tag, was mir gut tut. Also ich lasse das nicht so laufen. Ich schaue, bevor ich in eine schwierige Situation gehe, was mich erdet, was mich trägt. Und ich gucke auch, wenn ich weiß, ich habe einen schwierigen Einsatz, vielleicht mit Polizei und andere Kooperationspartner, dann gucke ich, was mache ich am Abend, was mir gut tut. Und da gehören ganz einfache Dinge dazu. Besondere Menschen, esse gerne gut. Ich habe immer ein schönes, brauche zu Hause immer ein sehr schönes Ambiente bei mir zu Hause. Brennt nicht nur abends eine Kerze. Ich habe immer Blumen zu Hause, schöne Musik. Ich gehe gern Picknick. Du hast mich kürzlich mit meinem alten Cabrio gesehen, mit dem Käfer-Cabrio. Oh,
Neid. Mein Vorsatz für 24, einmal in deinem Cabrio sitzen. Wir spielen Thelma und Louise. Genau. Aber mit einem schöneren Ende.
Ja, und ich liebe es, da picknicken zu gehen, alles was Abenteuer, ich liebe abenteuerliche Situationen, ich tanze gerne, also es gibt alles, was so Lebensfreude mit sich bringt, das gönne ich mir echt manchmal täglich, also nicht aufgespart.
Welchen Tipp kannst du unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern geben, so Alltags-Hacks, also das, was du jetzt machst? Also mal ein paar Blumen nach Hause nehmen, die Freude einziehen lassen ins Haus. Also es gibt ja Menschen, die verzweifeln schon, wenn ein Becher saure Sahne ausläuft in der Einkaufstasche. Da ist die Woche erledigt. Also auch da geht die Schere sehr weit auseinander. Gibt es so irgendwie so kleine Übungen, sei es bloß eine Atemübung für uns jeden Abend? Kerze auf den Tisch, Hund gestreichelt.
Ja.
Champagnerflasche auf.
Ich überlege mir oft abends, wofür ich dankbar bin. Und dankbar bin ich für meine Familie, meine Freunde, meine Gesundheit. Und tatsächlich, wir haben ja so neurobiologisch sind wir noch ein bisschen gesteuert in unserem Kopf wie die Neandertaler, dass wir uns immer das Schlechte merken können und das Gute nicht und auch nicht das, wofür wir eigentlich dankbar sein sollten, auch heute und hier und jetzt in unserer Zeit. Und wenn ich da abends darüber nachdenke, das macht mir wirklich warm und wohl ums Herz, macht mir richtig wohl. Und das ist für mich wie eine Dankbarkeitsmeditation. Also, und das hilft mir. Das hilft mir jeden Tag.
Und immer mit einem guten Gedanken einschlafen am besten.
Ja, das klappt dann auch allermeistens.
Jetzt gibt's natürlich neben der Trauerbewältigung bei der ganzen Arbeit, die du machst beim Kinder- und Familienhospizdienst Ortenau e.V., natürlich auch so Querschläger, die einfach mit Behörden zu tun haben, die damit zu tun haben, dass man vielleicht natürlich nicht richtig vorbereitet ist auf ein einschneidendes persönliches Erlebnis. Also sprich Vollmachten, wo liegen die Konten, wer hat irgendwelche Schlüssel zu irgendwelchen Häusern, gibt es irgendwelche Patientenvollmachten, gibt es irgendwelche Testamente, sonst irgendwas. Da wird oftmals erst im letzten Moment dran gedacht, oder?
Ja, klar, ich denke schon, dass die meisten Menschen da nicht so vorbereitet sind und da nicht drüber nachdenken, dass auch mal irgendwann was sein kann.
Wäre das deine Empfehlung, auch wenn, wenn der Tod noch weit weg scheint? Der scheint bei uns beiden jetzt ja auch weit weg. Ja, wir wissen ja auch nicht, fällt jetzt da gerade irgendwas aus der Decke raus, das wissen wir jetzt nicht. Wäre deine Empfehlung ganz klar, sich frühzeitig auch mit dem Thema mal auseinanderzusetzen, mit seinen Liebsten zusammen?
Ja, also tatsächlich aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe für mich so ziemlich alles geregelt. Ich habe, das hört sich jetzt komisch an, ich habe sogar meinen Platz an einem Baum in Gengenbach gekauft, da bin ich ab und zu.
So also ein Friedwald dann quasi, oder? Wo ja, du später
Friedwald
mal
ist eine Kette, der Ruhewald, also Ruhewald. In Gengenbach, okay. Genau. Und das finde ich auch sehr wohltuend für mich, dass ich da so ein bisschen Plan habe mit allem. Ich möchte auch mal ein ganz besonders schönes Begräbnis haben, meine Kinder wissen genau, wie, dass es ein ganz besonders schönes Fest werden soll. Und dass man sich mit beschäftigt, dass ich mich mit beschäftigt habe, das macht mich auch frei. Also es macht mir keine Angst, sondern es macht mich frei.
Und diese und viele weitere Themen rund um diesen ganzen Komplex, den man jetzt nicht so unbedingt ganz gerne beim Frühstückstisch mit der ganzen Familie diskutiert, gibt es bei der Volksbank Lahr die sogenannte Generationenberatung in einem eigenen Generationencenter. Da sind viele aufgeschlossene Mitarbeiterinnen, die sich genau diesem Thema annehmen, wo man sagen kann, okay, was passiert denn im Fall der Fälle? Ich will, dass wir vorbereitet sind. Ich möchte, dass dann irgendwelche Angehörigen auch erst nicht irgendwie einen Megastress bekommen. Ich möchte, dass es geregelt ist. Ist eine gute Sache eigentlich, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Gibt es auch weitere Podcast-Folgen zu diesem Thema, nämlich die Nummer 6, die Nummer 16 und 26 hier bei Hashtag Fobertalk. Wir sprechen über Themen aus der Region mit großartigen Menschen aus der Region. Zum Schluss vielleicht noch eine Losung für dieses Jahr 2024. Wir sind noch ziemlich am Anfang. Wie kommen wir bis Silvester und behalten unsere gute Laune? Der Expertentipp jetzt von Helena Gareis.
Ich freue mich sehr auf das neue Jahr und jedes Jahr hat auch neue Chancen, neue Möglichkeiten. Und ich denke, je mehr Herausforderungen wir haben, desto mehr Möglichkeiten haben wir auch, was zu bewegen. Und ja, diese Freude und Zuversicht habe ich in mir und ich freue mich auf das neue Jahr, weil ich auch vorhabe, einiges Neues in unserem Dienst und im Privatleben und überhaupt wieder zu bewegen.
Sie hat Zuversicht mitgebracht hier in unseren Hashtag Fobertalk und da war auch ganz, ganz viel Herz mit dabei. Eine großartige Frau, Helena Gareis, vielen Dank für deine Zeit. Helena Gareis vom Kinder- und Familienhospizdienst Ortenau e.V. Ihr seid sehr stark spendenabhängig. Ich glaube, 80% eurer Tätigkeit muss mit Spenden abgewickelt werden, sonst ist das nicht drin, die Arbeit nicht machbar. Wer sich da überlegt, Mensch, das liegt ja eben bloß komisch rum. Das Geld muss raus, damit es auch von der anderen Seite wieder reinkommt. Auch das ist eine Weisheit. Dann alles weitere bei euch auf der Homepage. Wir werden demnächst, im nächsten Hashtag Fobertalk, eine weitere Powerfrau ins Gespräch holen. Hanna Panidis. Sie kommt aus Lahr. Kennst du die?
Ich kenne sie, ja. Wir haben schon zusammen eine Arbeitsgruppe bei uns im Dienst gehabt.
Ich bin mir doch fast schon sicher gewesen, dass diese zwei tollen Frauen sich in der Ortenau schon begegnet sein müssen.
Klar.
Alle, die es noch nicht wissen, Hanna Panidis, Google weiß mehr und ihr wisst auch demnächst nämlich dann, wenn wir uns wieder bei Hashtag Fobertalk hören. Überall, wo es Podcasts gibt, vielen Dank, dass du uns abonniert hast. Alles weitere. Oder treffe uns auch auf Insta und auf Facebook.